Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
Achtung, Game, Set, Match. Willkommen zum schönsten Hobby-Podcast auf diesem Planeten. Es ist Mittwoch und ich habe sehr, sehr lange geübt für diese Intro heute. Ich habe mein NFL-Fantasy-Weekend leider verloren, mein NBA-Team arbeitet zusammen. Ich kann sagen, es ist das älteste NBA-Team, was ich je hatte in der Fantasy-Liga. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um diese ganz besonderen Episode heute. Wieder mal eine Premiere auf jeden Fall beim Das Hobby Podcast. Mit mir ist natürlich wie immer der wunderbare und wunderschöne Dennis. Dennis, alles klar, wie geht's dir?
Ja, hervorragend. Ich habe sofort eine Frage. Wer war dein erster Pick in der Fantasy-Liga?
Curry.
An welcher Stelle hast du gedraftet?
Jetzt muss ich lügen, 6, glaube ich, oder 5.
Ja, ich bin 12. Ich bin gespannt. Okay. Gut, aber das haben wir jetzt abgehandelt, das Thema. Wie du sagst, heute besonderer Gast, besondere Sportart. Da werden die Zuschauer nie drauf kommen, weil du ja so ganz pfiffig anmoderiert hast, Markus. Die werden überhaupt nicht sich ansatzweise vorstellen können, was jetzt für eine Sportart kommt. Aber ich überlasse es dir natürlich.
Ja, also genau. Ich lasse es auch nochmal offen. Können wir gleich den Gast gleich noch ein bisschen mehr erzählen zu lassen. Auf jeden Fall freue ich mich auf einen, der hat auf jeden Fall den schönsten Namen mit in diesem Podcast. Das kann man schon mal festhalten. Herzlich willkommen, lieber Markus.
Ja, vielen Dank für eure schöne Begrüßung. Ich habe den Hinter am Anfang gar nicht verstanden, Dennis, gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Ich hätte es erst jetzt dann verstanden, endgültig. Und den schönsten Namen, das kann ich auch bestätigen. Ich muss aber dazu sagen, dass der schönste Name dann doch mit K sein muss. Aber Markus macht ja nicht drauf, also macht ja nichts draus. Die Zuhörer haben dich trotzdem alle lieb, da sind wir uns sicher. Ich grüße euch hier am Tag der Deutschen Einheit aus Dresden. Wir haben gerade schon besprochen, dass es stürmisch ist in Deutschland. Wir merken das ja auch ein bisschen. Und wie ihr es wahrscheinlich an der Anmod heute schon gehört habt und den Hint mitbekommen habt, nicht so wie ich, soll sich heute ein bisschen um das Thema Tennis drehen. Ja, und das Kartenhobby im Tennis. Dafür bin ich heute hier und freue mich, dass ich hier sein kann und bin gespannt, wo es uns hinführt heute zusammen.
Ja. Du hast ja sogar recht. Wir haben ja sogar eine Ost-West-Sendung heute. Das ist ja überragend, ey. Das kannst du ja gar nicht besser planen. Das ist
heute
ja
verbindet sich alles miteinander.
Aber wirklich, ey. Das ist eine Einheit, sind wir. Ja. So, da haben wir das auch besprochen. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Du sammelst die wunderbare Coco aus dem wunderbaren Tennis. So, wieso sie, wieso Tennis? Erzähl uns, hol uns mal ab.
Ich versuche euch mal abzuholen, oder dass das hier ein stundenlanger Monolog wird. Also angefangen hat es nicht mit Coco, angefangen hat es eigentlich mit den Klassikern des hiesigen Tennissports, mit den Legenden, mit den Namen, die wir irgendwie alle kennen. Dazu muss man sagen, dass wenn man in das Hobby einsteigt, man sich erstmal Ewigkeiten durchwühlen muss. Es herrscht um Längen nicht diese Transparenz und diese Informationsverfügbarkeit, wie es das in der NFL, wie es das im Fußball, im Basketball gibt. Mhm. Das heißt, es muss eine Menge Rechercheaufwand betrieben werden. Aber das ist eigentlich auch der spaßige Teil, wenn man irgendwo reinkommt, erstmal stundenlang, nächtelang irgendwelche Databases durchwühlen und gucken, wer hat mal wann welches Set rausgebracht. Und ich habe mich dann so ein bisschen eigentlich auf Roger und auf Rafa geeinigt, was ich sage, das kann man so in die PC tun. Man will ja nicht sich so breit streuen und ich hatte jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel Sammelerfahrung. Das heißt, umso breiter, umso mehr Geld und umso mehr muss man mal Ende wieder verkaufen, wenn man es noch nicht mag. Und Coco kam eigentlich durch die Beobachtung des Sports an sich irgendwann dazu. Mhm. Das war so vor 2,5 Jahren, als es dann auch endlich mal Karten von ihr gab. Aber eigentlich ist es eher um ihre Person bestellt. Sie ist eine ganz besondere Sportlerin. Sie ist dieser Tage ja auch in aller Munde. Also wer in ihren Interviews vorbeigekommen ist, der hat auf hiesigen Sportportalen sich nicht gut durchgewühlt. Ihr US Open-Sieg war natürlich überall zu lesen und überall nachzuvollziehen. Hat speziell ihrem Kartenmarkt auch einen unglaublichen Hieb gegeben. Okay. Ich habe dann spaßeshalber auf Instagram mal geteilt, dass das entspannte Coco-Sammeln mit diesem Tag vorbei ist. Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Das konnte man auf jeden Fall deutlich feststellen, aber es geht eigentlich eher um ihre Person. Sie hat eine unglaubliche Reife mit 19 Jahren. Sie macht sich unglaublich weltrelevante Gedanken mit 19 Jahren. Also wenn ich überlege, und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber wo man selbst mit 19 Jahren war, natürlich ist man in diesem Sport und mit dieser Art, wie man die Welt da auch bereist, ganz anders aufgestellt, mit einem ganz anderen Mindset groß geworden. Es geht da viel früher um Verantwortung. Und ich glaube, unsere Stadt bestand darin, dass man pünktlich irgendwie zum Fußball erscheint mit den Kumpels mit 19 und nicht darin, dass man jetzt ein Weltpublikum zufriedenstellt, Sponsoren zufriedenstellt, Trainer zufriedenstellt und vor allem auch sich selbst zufriedenstellt. Also sie ist auf jeden Fall eine ganz besondere. Deswegen habe ich mir gedacht, das nehme ich mal so ein bisschen in den Fokus. Und eigentlich kam es dann eher so zum Account, das Ganze auch zu zeigen auf Instagram, weil es das einfach noch nicht gab. Es gibt allgemein, muss man sagen, sehr wenig Tennis-Sportkarten-Content auf Instagram. Da habe ich also so, naja, wie sagt man, eine kleine Lücke vielleicht auch irgendwie gesehen. Und speziell zu ihr gab es halt super, super wenig. Und ich versuche jetzt quasi auch, was ich so als Side-PC klassifiziere, jetzt ein bisschen mit reinzuholen, das auch noch auf dem gleichen Account zu zeigen. Mal gucken, wie sich das miteinander vereinbaren lässt, wenn man auf einmal anfängt, dann die Side-PC so ein bisschen da zu präsentieren. Da ist dann noch ein Carlos Alcaraz dabei, natürlich. Wer kommt an ihm vorbei im Tennis? Niemand derzeit. Auch da gibt es ein paar spannende Karten mittlerweile, ja. Also als kurzer Abriss vielleicht mal, so kam ich irgendwie dazu.
Also sehr, sehr spannend. Bevor wir gleich, glaube ich, gleich mal, wie du überhaupt zum Berührung mit Karten gekommen bist, nochmal, Coco, ich meine, vom Typ Kennis bin ich jetzt nicht so tief drin. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen im Tennis, aber dann eher im Herrentennis. Man kriegt natürlich dann schon mal immer was mit, wenn wo was gewonnen wird. Aber was man bei ihr auch mitbekommen hat, dass sie ja auch eine gewisse Auszeit sich mal genommen hat, glaube ich, ne, vor einiger Zeit. War das Coco? Ja, ne?
Ja, also es gab bei ihr auch mal kürzere Auszeiten, auch weil das so ein Trainerfindungsding war. Jetzt kürzlich wurde auch erst ihr Vater von der Trainerbank verbannt. Das war so eine ganz große Änderung in ihrem Orga-Team, weil der viel zu nervös war. Ihre Mutter hingegen durfte sitzen bleiben. Die ist scheinbar die nervenstärkere von beiden. Und der Brett Gilbert ist jetzt im Trainerteam. Den werden viele vielleicht noch kennen, die im
Okay.
Tennis ein bisschen drin sind. Der hat auch einen Roddick damals zu einem Grand-Slam-Titel geführt. Also jetzt ist unglaublich viel Kompetenz bei ihr drin. Und das hat eigentlich auch vor wenigen Wochen bei ihr eigentlich den Umschwung für dieses Jahr so ein bisschen ergeben und sie dann auch zum US Open-Titel geführt und zum Tausender zuvor. Also das ist einfach ein unglaublich auftriebiges Jahr bei ihr. Und das, also als Fan und auch noch Sammelfan ist das eine Augenweide, sich das einfach zu geben und anzugucken. Ich habe vorhin noch, weil aktuell wird in Peking gespielt, ihr Viertelfinalmatch gesehen, waren drei Setter, über 3 Stunden. Unglaublich kraftraubend, unglaublich intensives Match, super Spannung. Also wer sagt, Damen-Tennis bietet nichts, Leute, ihr müsst auf jeden Fall genauer hinschauen.
Ja, voll. Also das sehe ich genauso. Aber beschreib noch mal ganz kurz, also wie bist du auf sie gestoßen als Spielerin?
Als Spielerin eigentlich, naja, man hat sehr viel über sie berichtet. Es wurde irgendwann immer mehr, dass über sie gesprochen wurde. Sie wurde ja auch immer bekannter. Ich meine, wer ist mit 18, 19 Jahren schon so hart durchvermarktet? Das heißt, auch ihre Brand ist ja unglaublich relevant oder sehr, sehr relevant geworden. Also wenn man sieht, mit welchen Sponsoren sie sich so schmückt und welche Corporations da schon gemacht wurden, da ist auch schon eine Menge Geld im Spiel. Und umso größer eine Brand natürlich ist, umso spannender die Person auch ist, das schlägt sich dann natürlich auch irgendwann so ein bisschen auf die Karten nieder. Und ja, eigentlich, wenn man die Jugend beobachtet und Jungspieler beobachtet, dann kann man an ihr eigentlich nicht vorbei, sie zu bestaunen und zu beobachten. Und was man aber auch sagen muss, prinzipiell vielleicht, ich glaube, der Fokus im Tennis hat sich auch verändert. Umso mehr die größeren Namen die Bühne verlassen, die ja auch einen unglaublich großen medialen Raum eingenommen haben, der vielleicht es auch gar nicht erlaubt hat, dass man mal in die Top 50 schaut, auf die Jugendturniere schaut. All den Platz haben wir eigentlich jetzt und die Medien sind ja über jeden neuen Shootingstar irgendwie extrem dankbar. Und sie ist halt auch genau in die Lücke reingestoßen, ne, die auch Serena so ein bisschen hinterlassen hat. Das Timing war da auch einfach perfekt und so, ja, man kam einfach nicht um sie herum. Und als man so ihre ersten Interviews hörte und gesehen hat, wie geistreich die Person in den jungen Jahren schon ist, dann war man eigentlich, ja, ich will nicht sagen schockverliebt, weil das klingt ein bisschen weird, aber man war begeistert auf jeden Fall.
Aber guckst du dann auch regelmäßig da die Turniere, also im Fernsehen? Da gibt es ja, glaube ich, sogar eigene Sender, glaube ich, wo man das fast jedes Turnier sehen kann, oder?
Ja, da sind wir auch schon ein bisschen vielleicht bei einer generellen, bei einem Kritikpunkt, warum Tennis in Deutschland nicht mehr größer wird. Also ich habe vorhin mal durchgezählt, weil ich mir dachte, dass das vielleicht hier relevant ist, aber tatsächlich habe ich gerade 4 Abonnements laufen übers Jahr, um alles gucken zu können, was ich gucken möchte.
Krass.
Manches ist turnierbasiert, manches ist tourbasiert, aber ich habe tatsächlich die über Abonnements die Möglichkeiten, jedes Spiel zu schauen von ihr, so auch das vorhin. In Peking, das geht auch nur über ein besonderes Streaming-Abonnement von einem Anbieter. Das ist Tennis TV jetzt in dem Beispiel gewesen. Und ja, so versucht man es halt, ne? Ich meine, heute ist es Zufall, heute ist es Feiertag, die spielen früh am Morgen. Hätte ich an einem Werktag natürlich überhaupt nicht schauen können, ne? Und wenn du halt Bock hast und dir das antun willst, dann stehst du halt auch 4 Uhr auf, wenn die US Open sind. und siehst dann halt auf Arbeit auch wie ein Zombie aus am nächsten Tag. Aber ganz im Ernst, den Invest musst du dann halt auch leisten, weil Spiele aus der Konserve schauen, das kann ich nicht, das möchte ich auch nicht.
Ja. Ich liebe es, Tennis zu gucken. Also, ich habe auch so einen Schwank aus der Vergangenheit eben im Wohnzimmer immer gegen die Ho Hauswand, nee, Wohnzimmerwand Tennis gespielt, während Tennis lief. Ich hatte den Vorteil in dem Fall, dass meine Eltern ja gehörlos sind. Das heißt, ich konnte mich austoben an der Wand. Boris Becker war so natürlich irgendwie meine Zeit, wo ich mit aufgewachsen bin damals. Michael Stich, Karl-Uwe Steeb, so, wem das alles noch was sagt.
Was bist du für ein Jahrgang?
83er.
Ah, okay, gut.
Ja, und das war so die Zeit. Und dementsprechend hat mich das immer verfolgt. Ich habe auch mal teilweise selbst gespielt. Und irgendwie habe ich es dann mal verloren. Aber jetzt kam es so die letzten Jahre wieder. Ich glaube, das hat so ein bisschen, wie gesagt, mit Herrentennis bei Zverev irgendwie zu tun, weil du dann irgendwie wieder einen Deutschen hattest, über den man wahrscheinlich auch diskutieren kann, aber der dann wieder halbwegs erfolgreich ist in den letzten Jahren. Verfolgst du das auch so ein bisschen, den Weg?
Du meinst seinen speziellen jetzt?
Ja.
Ja, geht natürlich damit einher. Auch ihn habe ich gerade noch gesehen. Der hat auch
Verloren,
das Peking-Halbfinale gespielt. Das andere läuft gerade bei den Herren. War wieder eine enge Kiste gegen Medvedev. Irgendwie haben die ja das Dauerticket gebucht in diesem Jahr. Das war, glaube ich, das vierte Aufeinandertreffen. Und es war natürlich wieder nicht siegreich. Ja, aber er kämpft sich halt zurück. Ich glaube, der Weg, den er macht, ist ganz respektabel. Schon zwei Turniere gewonnen dieses Jahr, ein 500er und ein 250er. Man kann es hoffen, dass das nach Turin schafft für die Finals dieses Jahr. Das wäre eigentlich ein ausreichendes Statement für ihn zu sagen, ey, das war ein gutes Comeback-Jahr für mich und den Rest machen wir dann nächstes Jahr wieder. Das ist an sich voll in Ordnung. Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, was du gemeint hast. Genau dieser Weg oder diese Wahrnehmung in Deutschland ist, also es geht ja immer damit einher, dass ein Sport so Identifikationsfiguren braucht. Und das mag auch ein Grund dafür sein, warum Tennis einfach in Deutschland eine ewig lange Lücke hatte. Ich meine, wir waren verwöhnt bis unters Mark von Steffi Graf und von Boris Becker und auch ein Tommy Haas hat hier und dann auch gezeigt, was es gibt. Aber dann gab es eigentlich so eine ewige Brücke oder die eigentlich niemals enden wollte. Und dann hatten wir wieder diesen Zverev, der Tokio gewonnen hat, Olympiasieger, also auch mit viel Furore und der ja auch medial schon auch eine präsente Figur sein kann, wenn er es denn möchte. Dann dürfen wir auch Angelique Kerber nicht vergessen. Also ich will nicht wissen, was mit ihr passiert, wenn sie es nächstes Jahr nochmal versucht. Ich meine, ihr Tennis ist eigentlich theoretisch aus der Mode, was sie noch gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, ob sie nochmal auf der Tour Fuß fassen kann. Aber es kommt halt relativ wenig nach. Ich meine, es gibt eine junge Eva Liss aus Hamburg. Ich glaube, die ist auch 19, die versucht es langsam. Wir haben noch eine Jule Niemeyer, die ja mit dem Kopf noch nicht da ist, wo sie hin könnte. Ja, und dann verließen sie ihn. Ne? Die gute alte Petko, die ja hier auch in Dresden mal Bundesliga gespielt hat, eine Weile ist nicht mehr da. Tatjana Maria mit ihren zwei Kindern versucht das Beste aus der Tour herauszuholen, was es noch gibt, reist auch noch viel rum. Aber dann ist auch schon Ende. Ne? Also aus deutscher Sicht nimmt man alles, was irgendwie erfolgreich ist, mit einem Lächeln mit. Man darf aber einfach nicht zu viel erwarten derzeit.
Ja. Das ist ja leider das Problem von allen Sportarten, außer Fußball. So, das geht halt so. Jetzt beim Basketball ist ja wieder eine ähnliche Situation. Oh, Weltmeister, Weltmeister. 2 Wochen später ist schon wieder so, ja. Gucken wir mal, was das bringt. Und beim Tennis ist ja so ähnlich. Genau wie du sagst, wenn du keine Identifikationsfiguren hast, wenn du keine deutschen Stars hast. Und es ist halt komisch, dass man nicht einfach jemanden aus einem anderen Land da nehmen kann und den abfeiert. Also, ich kann es nicht verstehen, aber machst du ja.
Ja, also es ist ja, unterliegt ja eigentlich einem Zwang, ne? Oder was heißt, das ist ja eigentlich, es geht mit der Natur der Sache einher, gerade im Individualsport zu sagen, ich bin ja nicht an irgendwelche Vereine gebunden oder an Verbände gebunden. Ich suche mir die Spieler, die ich irgendwie nicht nur auf dem Platz cool finde, sondern auch mal gucke, was die in der Pressekonferenz sagen und wie die sich vielleicht auch noch, ja, außerhalb des Tennis verhalten und engagieren. Und da sehen wir ja zum Beispiel, dass die Jungen halt irgendwie schon relativ viel machen, sehr medial präsent sind und ja, ich meine, wer kommt an Schweiz vorbei? Wer kommt im Tennis an Spanien vorbei? An den USA vorbei? Wahrscheinlich einfach niemand. Und das ist das Schöne beim Individualsport. Die Flagge spielt keine Rolle, die Herkunft auch nicht. Es geht darum, was die auf dem Platz lassen. Und das macht diesen Sport ja auch so besonders. Oder das ist auch das, was mich am Tennis so begeistert. Einfach diese unglaubliche mentale Belastung gepaart mit der körperlichen. Und das über 3, 4, wenn es sein muss, mal 5 Stunden, wenn es sein muss, bis 3 Uhr morgens. Und das macht auch ein Andy Murray mit Mitte 30 noch mit seiner künstlichen Hüfte. Das ist einfach bewundernswert. Und diese Kombination finde ich eigentlich sonst nirgends im Sport.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Kommen wir mal so ein bisschen zu den Pappkartons. Wann hast du denn so die, also du hast jetzt so erzählt, wie was du für eine Sammlung hast, grob. Wann hast du denn Berührungspunkte generell mit Sammelkarten irgendwie gehabt? Wann kam da der, war es direkt auch Tennis dann im Sammelkarten oder war es auch vielleicht auch erst was anderes?
Also der Schwung kam eigentlich so vor 3,5 Jahren, jetzt haben wir Oktober, ja, das könnte ungefähr passen, aber eigentlich getrieben durch dieses riesige TCG-Comeback, dass man sich einfach an sein Hobby aus Kindertagen erinnerte. Aber ich habe gemerkt, dass ich da keine richtigen Anknüpfungspunkte mehr finde, habe das ein bisschen mitgemacht. War natürlich auch cool, mal wieder irgendein Booster aufzureißen. Hat irgendwie gerochen wie früher, so nach Kiosk. Es waren Flashbacks, die man sonst einfach nicht mehr bekommen hat, zurück in die gute alte Zeit der Grundschule. Aber wie gesagt, das war nicht zufriedenstellend. Und dann habe ich eigentlich durch Zufall mitbekommen, dass es dieses Pendant, wenn man es mal so bezeichnen darf, ja auch im Sport gibt und dass es da eigentlich global gesehen mindestens genauso groß ist, zumindest wenn man sich auf amerikanische Sportarten vielleicht konzentrieren möge. Und dann hat sich in der Recherche einfach ergeben, ey, guck mal hier, es gibt ja Tennis, und ey, guck mal hier, kennst du dich ja aus, hier kannst du Parallelen finden. Und ich glaube, der größte Vergleich zum TCG ist halt das reale Abbild einer Figur, die ist halt, also das reale Abbild von etwas. Das ist für mich der Hauptunterschied zum TCG gewesen. Und ich habe mich riesig gefreut, dass es das gibt. Ich dachte, okay, jetzt kann ich diese Sammelleidenschaft, die man wahrscheinlich schon immer irgendwie in sich trug, aber es vielleicht nicht die Lebensphase dafür war, vielleicht auch das Geld einfach mal hier und da auch nicht da. Und Corona hat ja dem einen oder anderen auch ein bisschen Zeit verschafft. Dann konnte man natürlich richtig tief einsteigen und ja, dann war es eigentlich mehr oder weniger haltlos. Was, wie gesagt, Recherche anging, man musste sich ja komplett alles selbst erarbeiten. Wie gesagt, im Tennis gibt es nicht diesen Content. Es gibt nicht diesen einen YouTuber, es gibt nicht diesen einen Instagrammer, der dir erzählt, wie das Game, das Kartengame, das Pappengame, wie es du gerade eben so schön sagtest, wie das funktioniert. Du musst dir alles selber erarbeiten, aber das ist allerdings auch relativ cool, weil du sofort auch sehr uninfluenced an die ganze Sache rangehst. Du erarbeitest dir alles selber, du schaust nach, was es von Lieblingssportlern gibt. Und du wirst einerseits sehr oft sehr enttäuscht sein, weil es eine lange Lücke gibt, wo es keine Produkte gab. Mhm. Wir haben bis heute Top-10-Sportler, von denen es nicht eine einzige Sammelkarte gibt. Das ist in anderen Sportarten einfach undenkbar bei dem Erfolg oder bei dem Level, auf dem man sich im Sport befindet. Und so gräbt man sich halt durch. Ne? Ich bin mir sicher, dass ich immer noch nicht alle Rafa- und Roger-Karten kenne. Ich entdecke jede zweite Woche nochmal eine neue und halte es für unmöglich, wie ich die übersehen haben konnte, aber es gibt sie tatsächlich noch. Und da meine ich nicht mal den hochpreisigen Bereich, den es ja bei den Goats auf jeden Fall schon auch hart angenommen hat. Also da einzusteigen macht auch wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich keinen Sinn, es sei denn, man hat die Ressourcen dafür, dann natürlich klar. Ja, und so wächst man halt einfach ein bisschen rein und man recherchiert sich durch, man entdeckt Kartenstile, die einem gefallen, man entdeckt auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern. Ich meine, alles hat irgendwie angefangen mit NetPro, die ja für dieses Fotodesign stehen. Also da werden reale Spielfotos abgedruckt. Da gibt es keine fancy Hintergründe, da gibt es keine nummerierten, da gibt es mal On-Card-Autogramme. Das war irgendwie noch eine ganz andere Welt verglichen mit dem, was passiert, wenn man heute eine XY-Chrome-Kiste aufmacht und enttäuscht ist, wenn dann nur ein Spieler unterschrieben hat, der gefühlt nur auf der Bank sitzt im Fußball. Ne?
Du hast jetzt gerade schon NetPro gesagt. Wer sind die anderen Marken, die wichtig sind, wenn man Tennis
Also handelt? NetPro hat 1991 angefangen. Da findet man so auch die Becker-Rookie-Karten. Da findet man auch noch eine inoffizielle Steffi Graf-Rookie-Karte. Da findet man die McEnroes, die Wielanders, die Edbergs. Das ist so diese ganze Ära, sag ich mal. Mhm. Dann haben die auch wieder Ewigkeiten Pause gemacht. Und haben dann 2003 weitergemacht. Das ist dieses richtig bekannte Premier Edition Fotoset. Wo dann der Roger die Rookie-Karte hat, der Rafa, die Serena und die Venus, da sind eigentlich alle drin, auch ein Roddick ist damit bei, auch ein Tommy Haas ist damit bei, der hat auch seine erste Karte bekommen, das war so ein Meilenstein und dann haben die sich ein bisschen durchgeschlängelt, haben hier und da links und rechts noch was released, wurde dann aber immer weniger, was mit Money Management zusammenhing, das hat man dann so ein bisschen sich erlesen können, dass NetPro einfach nicht schnell genug gewachsen ist, um Lizenzgebühren stemmen zu können, die es damals dann scheinbar auch schon in einem Maße gegeben hat, dass die sehr relevant waren, obwohl Tennis ja noch nicht so hart durchvermarktet war, wie es heute der Fall ist. Und dann gab es noch Ace Authentic, die sind auf den Markt gekommen. Das muss so, ja, auch so 2008 gewesen sein. Die haben die Rookie-Karte vom Djokovic Die ist 2008 erschienen, die Cent, nee, 2006, Entschuldigung, die Center Court Stars Karte von ihm. Und die haben das Game ein bisschen in der Richtung verändert, Ace Authentic, dass die halt in die Moderne gegangen sind. Das heißt, es war nicht alles fotobasiert. Es gab Jerseys, also Patches, es gab Nummerierungen, es gab unglaublich viele Sticker-Autogramme. Das heißt, wer heute bei eBay Rafael Nadal Trading Card Autograph eingibt, wird mit höchster Wahrscheinlichkeit Ace Authentic Autogramme finden. Die hatten aber auch Financial Struggle irgendwann und haben 2015, 2016 an Leaf verkauft. Dann gab es noch so eine Cooperative Set, so über ein Jahr. Da stand dann Ace Authentic und Leaf drauf. Und seit 2017 dann hatte dann Leaf die Lizenzen dafür und haben das dann noch ein bisschen lieblos geprintet, wie Leaf halt so ist. Der ein oder andere kennt das vielleicht. Bei Leaf heißt es ja, Sportler auf möglichst auffälligen Hintergrund, shiny, shimmery, wavy und Hauptsache es sieht cool aus, aber mit einer Liebe zur Karte hat das dann, das ist natürlich nur rein meine Perspektive, vielleicht hier und da wenig zu tun. So ist es halt. Und NetPro hat nochmal ein Comeback gemacht mit dem ja, Markteintritt von Carlos Alcaraz. Vor 2 Jahren im August wurden seine Karten exklusiv produziert. Nicht jetzt in irgendwelchen Boostern, das waren einfach Exclusive Releases, die waren kaufbar auf deren Website. Wir haben uns alle auf den Arsch gesetzt, als wir die Preise gesehen haben. Also wer da dabei sein wollte, da gingen die Autographs so ab $600 aufwärts los. Und die Print-Quality war jetzt nicht, dass man sagt, das war ein perfektes Ergebnis. Also wer da ein bisschen mit bei sein wollte, der musste tatsächlich vierstellig in der Hand nehmen, ohne zu wissen, wie sich der Junge auf der Tour überhaupt schlagen mag oder
Klar.
möge. Und jetzt, dieses Jahr kam dann das Tops-Set noch raus. Das war für 2021 eigentlich angekündigt. Die Branche hatte keine große Hoffnung in dieses Set, weil Tops im Tennis eigentlich noch nie was Großes gerissen hat. Die haben 2019 oder 2020 mal so eine Hall of Fame-Box irgendwie rausgehauen. Die haben auch noch ein Emma Raducanu Cooperative Set irgendwie gemacht, was auch der Markt nicht angenommen hat. Also Tops kurzum hat im Tennis eigentlich nichts richtig zu suchen. So war zumindest mein Gefühl. Und das zeigt auch das aktuelle Chrome-Set, was rausgekommen ist. Auch da heißt es wieder, Spieler auf möglichst klassischen Chrome-Hintergrund bringen, keine Story erzählen. Hauptsache, das Set geht raus. War ja auch irgendwie 1,5 Jahre verspätet. Ich habe mir davon nichts gekauft, obwohl Coco drin ist. Ich beschäftige mich weiter mit ihren Rookie-Sets. Die kommen alle aus dem Hause Upper Deck. Die möchte ich gerne noch ein bisschen ausdehnen. Und ja, nach diesem riesigen Price-Up, nach ihrem US Open-Titel, kann man jetzt aktuell gerade aus der Top-Serie, auf die sich natürlich alle stürzen, die jetzt seitlich reinkommen, weil die kennen alle nur Tops und das dahinter und das davor und das links und rechts aus Multisportprodukten kennen die alles gar nicht. Die Preise sind to the moon, das macht aktuell überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, ich habe, was Tennis angeht, für Tops auch keine großen Sympathien übrig.
Ja, also erstmal vielen Dank für den umfangreichen Einblick. Also wie du schon sagst, es ist super kompliziert, finde ich, auch bei Tennis irgendwie reinzusteigen. Und eben, da gibt es einfach auch ein paar Companies, die man vorher nicht so kannte, die die meisten so auf dem Schirm haben, die sonst im Sammeln. Ich habe tatsächlich mir so ein Ding geholt, ein paar sind auch noch im Shop. Ich glaube, die gingen mal für 129 € raus, pro Box. Da geht nicht viel. Also das Problem ist einfach, dass da einfach Spieler, wenn du die aufmachst, drin sind, die erstens Hall of Famer, wenn überhaupt, von früher irgendwie dabei sind. Und die meisten kennt man einfach auch nicht so in dem Set. Ich glaube, die meisten sind dann mit einer anderen Erwartungshaltung irgendwie rein, die nicht in die Checkliste reingeguckt haben und haben gedacht, oh, neues Tennisset, da könnte ja mal so ein Zverev drin sein, vor dem es übrigens, glaube ich, keine Karte immer noch gibt, wenn ich, stimmt das?
Ich könnte sie aus dem Schrank holen. Es gibt eine einzige aus dem Sports Illustrator Magazin. Also es gibt eine SI4 Kids Karte von ihm. Das ist tatsächlich die einzige, die ich kenne. Von seinem Bruder gibt es ein paar mehr.
Krass, danke.
Wie läuft das denn überhaupt, was die Deals da angeht? Du hast jetzt gerade schon mal ein, zwei Mal die Finanzen abgesprochen. Macht man einen Deal mit der Tour? Muss man individuelle Deals mit jedem Spieler machen? Wie läuft das ab?
Also da hat man keine hundertprozentige Sicherheit, wie das so läuft, was man früher. Also was früher gelaufen ist, früher waren das verbandsbasierte Deals. Das sieht man auch auf alten Karten noch. Da steht WTA mit drauf, da steht ATP mit drauf. Da weiß man, okay, das wurde halt irgendwie als Verband für die Spieler und Spielerinnen geklärt. Heute muss das anders sein. Heute muss das eigentlich individuell ablaufen. Und es wird auch ein Grund dafür sein, warum einfach auch viele Spieler nicht mehr drin sind. Und warum auch NetPro sagt, die kann man übrigens auch auf Instagram anschreiben und kann die mal fragen, habe ich gemacht, was bei denen los ist. Und nachdem die Alcaraz rausgehauen haben, dachten natürlich alle, geil, NetPro ist zurück, nächstes Jahr, großes Set, bitte macht wieder was, wir lieben euch. Aber die haben gesagt, nee, Leute, das Lizenzgame ist unglaublich schwierig. Die waren an Holger Rune dran, die waren an Yannick Sinner dran, wollten das auch individuell releasen mit den beiden. Hat beides mal nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist es wieder an Kosten oder an Marketing-Volumina gescheitert, die NetPro einfach nicht mehr aufbringen kann. Das heißt, davon abgeleitet kann es heutzutage eigentlich nur noch individuell funktionieren. Wie Tops das gemacht hat, weiß ich nicht. Wie die so viele Spieler unter einen Hut gebracht hat. Ich könnte auch vermuten, dass es vielleicht für so Hall of Famer noch so Sammellizenzen gibt, so Uralt-Zeugs, irgendwas. Weiß ich nicht. Aber ich würde denken, dass wir da drin viele Namen vermisst haben, weil das hätte individuell laufen müssen.
Ja. Ja, und wie du schon sagst, es sind halt viele, die mir dann so aufgetaucht sind in so Upper Deck Goodwin Champions Boxen. Ne? Da kam mir dann vermehrt auch so eine Coco Gauff irgendwie entgegen. Ne? Da findet man die schon eher.
Ja, das bricht natürlich jedem Sammler das Herz, der gern Booster öffnet. Also ich habe mal so ein 2003er-Set aufgemacht, also dieses, was ich gerade meinte, dieses Fotoset, ne, mit den Rafa und Roger Rookies, einfach mal, um zu wissen, wie sich wieder anfühlt, so einen coolen Sportbooster aufzumachen. Da habe ich mir auch mal ein, zwei in den Keller gelegt, mal gucken, was damit passiert. Kann ich auch in 2 Jahren nochmal aufmachen, wenn ich Bock drauf habe. Aber darüber hinaus habe ich nie wieder was aufgemacht, weil die relevanten Karten, die für mich spannend waren, wie zum Beispiel Coco, halt in Multisportprodukten rauskommen und jeder, der eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass es keinen Sinn macht, wenn man auf spezielle SpielerInnen aus ist, da eine Box zu kaufen und zu hoffen, dass man irgendeinen Quatsch davon trifft. Das ist wirtschaftlicher Irrsinn. Das heißt, mein Alltag besteht darin, Einzelkarten zu kaufen. Und das ist auch toll, wenn man dann die Karte in der Hand hat und die dann aus der Folie auspackt und sieht, boah, geil, die ist in einem guten Zustand, die kommt eins zu eins in die Vitrine. Da freue ich mich krass. Aber diese Satisfaction, die ja auch viele nur erzielen im Hobby, wenn man einen Booster aufmacht, da wirst du im Tennis nicht glücklich. Jetzt ein bisschen durch Tops, aber was danach kommt, weiß ja auch keiner. Wahrscheinlich auch erstmal wieder nichts.
Was kosten, weißt du, so eine Box aus 2003 oder so eine Netpro-Box von damals?
Wo 120 so Dollar.
120?
Okay, ja, das geht ja also nicht. Sehr, sehr machbar. Die Karten sind natürlich auch sehr weit in den Hintergrund gerückt. Also jeder weiß, dass das die Rookie-Karten sind. Aber die sind halt total unfancy. Ne? Die leben wirklich davon, dass es die ersten sind, dass die überhaupt einen Markt haben und dass es dafür Interesse gibt. Aber natürlich will lieber jemand ein Patch, eine Nummerierung, ein On-Card oder ein Sticker-Autogramm. Und da rutschen die Karten halt wieder in den Hintergrund. Aber es sind trotzdem diese Meilensteine. Es sind deren ersten Karten. Die werden immer eine kleine Relevanz haben. Und wenn es nur die Leute in Ehren behalten, ja, die halt wissen, dass das die Rookie-Karten von denen sind. Ne?
Ja. Sehr spannend. Jetzt hab ich gesehen, dass, oder vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, der Markt ist ja super klein. Also ich glaube, du bist so der Erste, mit dem ich mich einmal intensiv über Tennis unterhalte. Das gibt es auch nicht so oft. Und zum anderen über Karten im Tennis. Jetzt hast du schon gesagt, gibt es so eine Nische in Instagram, da gibt es auch nicht viel. Wie vernetzt man sich da oder ist man da vernetzt oder?
Also es fällt unglaublich schwer, sich zu vernetzen. Natürlich gibt es da diverse Discord-Server, die jetzt auch so Randsportarten, das allein so zu betiteln, tut schon ein bisschen weh, mit abdecken. Ne? Da gibt es dann auch einen Thread, der so ein bisschen tennisaffin ist. Da nimmt man so ein paar Leute mit oder kann denen ein bisschen was zeigen. Aber da merkst du halt, dass es bei denen klar Side-PC ist, dass die ihre Heroes einmal mitnehmen für die Vitrine und dann war's das. Das heißt, das sind eigentlich nicht die Only-Tennis-Collector. Und die besten Bekanntschaften habe ich tatsächlich über eBay gemacht. Das heißt, wenn ich mich halt dazu entschließe, einen Teil von der Sammlung abzustoßen oder ich merke wieder, ey, ich habe viel zu viel, dann geht's halt auf eBay und auch da dauert das wirklich lange, auch wenn man europaweit shippt. USA shipp ich nicht, das macht keinen Sinn. Da lernt man dann mal Leute kennen, da gibt's einen aus Portugal, mit dem tauscht man sich mal aus. Es gab auch einen Kanadier, der hat die weltweit größte Roger Federer Autogrammkartensammlung, also nicht Sportkarten per se, sondern Autogrammkartensammlung, auch ein Enthusiast vom Herren, mit dem hat man sich ein bisschen angefreundet. Und dann waren auch mal 2, 3 aus Deutschland dabei, die so überlegt haben, ob sie jetzt gerne Tennis sammeln würden und natürlich auch bei den ganz großen Leuten angefangen haben. Aber meiner Beobachtung nach würde ich sagen, die sind eher nicht dabei geblieben, weil es dann vielleicht doch zu mühselig ist, vielleicht auch ein bisschen zu langweilig ist, weil sie halt wissen, okay, im nächsten halben Jahr kommt kein Set, ich kann nichts aufmachen, ich muss mich da auf eBay durchschlängeln und da reicht dann vielleicht doch die Passion nicht. Also diese Tenniswelt in Deutschland im Kartengame ist echt dünn geworden. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich hier bin. Natürlich kann ich hier auch schamlos das zum Eigennutzen machen. Und jeder, der das hört und Tenniskarten affin ist, der muss sich auf jeden Fall melden. Wir müssen da irgendwie mal ein Grüppchen bilden und uns einfach mal zusammenfinden und mal einen netten Plausch machen. Da kann man natürlich eure Plattform, die ihr hier bietet, super für nutzen, damit man da auch die Leute ein bisschen miteinander connecten kann, die dann auch eine ähnliche Passion verfolgen.
Ja. Ja, ich glaube, da
Ja.
steckt auch ein Riesenpotenzial drin, also ehrlich
Ja,
gesagt. Ich meine,
weil Tennis ist ja in Deutschland schon gesetzt irgendwie. Also die Historie ist da. Es gibt, jeder hat eine Story aus seinem eigenen Leben zum Tennis eigentlich. Also irgend Basketball ist nicht jedem über den Weg gelaufen, aber Tennis eigentlich schon. So,
ja.
also ja,
Ja.
das ist. Markus, kümmerst du dich da mal drum? Also der
Ja,
andere
das macht der
Markus, ja.
Markus. Ja. Genau, also wir verlinken ja unten auch in der Beschreibung alle deine Kanäle auf Instagram, vor allen Dingen, dass man da mit dir Kontakt aufnehmen kann. Weißt du, wie viele Coco-Gauff-Karten es gibt insgesamt? Hast du da einen Überblick?
Also ich könnte es auf einen Schlag rausfinden. Es gibt aber dadurch, dass es schon in zwei Multisportarten drinne waren, Multisportprodukten drinne war und Upperdeck sich sehr viele Mühe um Variationen und Image Variations gibt. Ich würde mal sagen 40 oder sowas in dem Dreh vielleicht, also 40 verschiedene. Da sind aber dann Varianten schon mit bei. Also es sind gar nicht so wahnsinnig viele. Es lässt sich eigentlich gut wegsammeln, wenn man das mal so lieblos dahin sagen kann und daher sagen darf. Und ich muss auch sagen, dass das unglaublich viel Spaß macht, weil du siehst auch einen leeren Pop-Report. So, du fängst quasi mit einem Mark zusammen bei Null an und kannst einfach mal versuchen, was du davon abbilden kannst. Also ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich habe bestimmt die größte Sammlung von dir in Europa hier rumstehen. Und ich fülle den Pop-Report mittlerweile auch schon ganz gut. Und das macht natürlich Spaß, weil du halt so ein bisschen, da muss man ja auch nicht drum herum reden, das ist so ein bisschen wie so ein Vorreitertum. Ne? Du bist Early Adopter, du warst dabei, du hast gesehen, die kann was. Und du fängst einfach mal an zu sammeln und guckst dann, was bei rauskommt. Das war bei Alcaraz ein anderes Ding, weil der war schon erfolgreich, als die ersten Karten kamen. Bei ihr war es ein bisschen andersrum. Deswegen macht das so viel Spaß. Und deswegen macht es auch Spaß, das irgendwie auf Instagram zu teilen. Und da schließt sich auch der Kreis zurück zum Thema, wer sammelt gerade und wer sammelt gerade nicht. Auch da sind die meisten Follower, es sind gar nicht so viele, weil das, wie gesagt, eine Nische ist. Es ist alles Amerika. Also deutsche Follower sind da kaum dabei. Und wenn, dann sind das wahrscheinlich bekannt über drei Ecken oder die einem mal in einem Discord-Server irgendwo haben rumschlawenzeln sehen. Aber deswegen ist der Content auch auf Englisch, weil das ist die einzige Möglichkeit, da so eine Mini-Reichweite vielleicht zu generieren, die auch keine große Relevanz haben soll, aber diesen Austausch halt ein bisschen fördern könnte.
Und du lässt deine Karten schon graden gerne, ne? Das.
Ja, genau. Also das macht halt einfach Sinn. Zum einen zur Präsentation. Ich habe hier noch so ein Vitrinenprojekt vor mir. Mal gucken, das werde ich wohl nächstes Jahr mal angehen, wenn dann auch die Returns da sind. Ich werde mich auch bei Markus mal reinsneaken in eine andere Submission, die bald starten wird. Einfach auch mal so ein bisschen, um die Erfahrung hier bei dem Submitter-Services noch ein bisschen zu erweitern. Mittlerweile gibt es ja einige in Deutschland zum Glück. Aber Grading ist auf jeden Fall ein Thema. Denn ganz im Ernst, also wenn ich da irgendwie $700 für ein Alcaraz-Autogramm ausgebe, dann muss das einfach ins Lab. Das macht halt sonst auch irgendwie keinen Sinn. Zum Schutz nicht, zum Werterhalt nicht, vielleicht auch für den Wertezuwachs, in Klammern, den es natürlich schon gibt. Es muss einfach so sein. Ja, es gibt eigentlich keinen Weg dran vorbei.
Ja. Ja, ich glaube, alle, die auf deinem Profil zu sehen sind, glaube ich, auch alle gegradet, ne? Alle, du.
Tatsächlich nicht. Also ich habe das
Okay.
extra nicht gemacht. Man muss dazu sagen, die Seite ist im Umbruch. Also
Okay.
das war so ein Projekt, so nach dem Motto, ey, ich wollte mir sowieso mal Photoshop beibringen und ich habe keinen Bock, nur die Karte irgendwie hinzulegen auf eine Matte, also nichts an Leute, die das so machen, und das abzufotografieren. Lass mal gucken, ob ich so ein paar Basic-Photoshop-Skills mir aneignen kann. Naja, man sieht die Evolution. Es wird jetzt langsam erwachsen. Und ich habe tatsächlich sehr viele Einzelkarten auch. Und man sieht dann auch, dass Karten dann bei PSA gelandet sind und wieder zurückkommen. Also man kann dann sogar auch nachvollziehen, was aus den Karten so ein bisschen geworden ist. Und ich will das auch nicht so in einen Graded-Only-Content irgendwie umwandeln, weil dafür macht das Kartensammeln auch viel Spaß, auch wenn die nicht ins Lab kommen. Und es gehen auch nicht alle rüber zu PSA. Denn im Einzelkartenbusiness, immer ganz ehrlich, du weißt nie, was du bekommst. Das Foto sieht toll aus bei eBay, bei wo auch immer. Und dann kommt sie an und du bist vielleicht enttäuscht. Das heißt, viele davon gehen auch einfach nur in eine Vitrine und dann kann ich mich auch an denen erfreuen.
Ist ja auch schön, auf jeden
Auf jeden
Fall.
Fall.
Sehr gut. Markus, du hast auch Produkte im Shop bei dir, ne? Hast du auch
Ja,
schon
genau, aber
mal
das ist.
Breaks gemacht mit Tennis?
Wir hatten mal probiert, diese Topsbox aufzumachen, weil die Leute haben sich wirklich gefreut, so, oh, endlich mal wieder eine Tennisbox. Aber dann kam halt so die Checkliste raus und ich glaube, ich habe jetzt hier noch 6 Boxen liegen. Da gab es eine Hobby-Version und eine Light-Version von der Box. Die mache ich inzwischen selber auf, so, und freue mich, wenn da mal so ein Pete Sampras, den man dann kennt, drinne auftaucht, oder eine Martina Navratilova, die kennt man dann halt schon. Und es ist halt ein Autogramm in so einer Hobbybox drinne, aber das ist, wie gesagt, wenn du die Checkliste aufmachst, das sind leider nicht die aktuellen Spieler, wo man sich vielleicht gedacht hat. Deswegen, Sollte man vielleicht mal einfach so eine alte Box sich bestellen und vielleicht dazu mal einen gemeinsamen Break starten. Das könnte, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß machen. Deswegen hatte ich gerade mal nach dem Preis gefragt. Aber die kriegt man, glaube ich, auch relativ. Ich hatte mal irgendwann, glaube ich, bei eBay geguckt. Die kriegt man, glaube ich, ganz gut. Ne?
Also das
Also.
wäre auf jeden Fall eher so ein gefühlsmäßiger Break, ne? Das ist jetzt nicht, du kannst hier die Bänger ziehen und du hast übermorgen Rente. Ich weiß gar nicht, wie jetzt dieser Begriff eingeschlichen hat.
Weiß
Also das kam irgendwie so über uns, ich weiß es gar nicht. Das ist wirklich eher so ein Oldschooler-Break eigentlich. Also wenn man Leute hat, wo man wissen, die fühlen das und die erkennen sogar ein Foto wieder, weil teilweise erkennt man es wirklich wieder, weil man ungefähr weiß, ey, in welchem Jahr Roger das Outfit, na, das könnte dieses Jahr gewesen sein, das war Sandplatz-Outfit. Also gerade Enthusiasten haben da unglaubliche Freude dran, weil das halt so fotorealistisch ist und man sofort auch Flashbacks hat, als man damals auf Eurosport um 3 Uhr in der Nacht geguckt hat, wer die US Open gewinnt. Also da kann man auf jeden Fall Spaß bei haben, aber es ist wirklich eher so ein Liebhaber-Opening. Das könnte es auf jeden Fall werden, so ein stimmungsvolles vielleicht.
Ja, kann man Angriff nehmen.
Aber das wäre doch, das ist, finde ich, ein ganz schönes Konzept übrigens, Markus, für so einen Break, dass man dann mal richtig so, ja, so eine Oldschool-Runde irgendwie macht. Also mit Boxen, wo es überhaupt nicht um die Kohle geht, wo man dann einfach nur sich gegenseitig Geschichten erzählen kann von
Ja,
damals.
ja.
Das ist doch.
Haben wir Basketball auch schon mal gemacht. So ein, zwei Boxen,
Ja?
die einfach
Okay.
so alte, wo einfach auch so alte Stars mit drin sind, die absolut keinen großen Wert haben, aber einfach geil sind, irgendwie mal den einen oder anderen Clyde Drexler aus einer Box zu sehen, Detlef Schrempf aus einer Box zu ziehen, wo dann der ein oder andere noch was zu erzählen hat. Und das ist auf
Ja,
jeden Fall ganz cool.
das ist
Hast du
geil.
deine Match auch mal live gesehen, Markus? Also so ein Tennis, weil das wäre, ich glaube, du warst in Hamburg, Dennis, ne, letztens mal auf einem Turnier oder wolltest hingehen?
Ja, ich war da. Ja,
Warst du
genau.
dieses Jahr dort, Dennis?
Ja, ich glaube, ja. Wann war
Ah,
das?
okay.
War das im Frühjahr irgendwann?
Nee, das ist immer im Sommer.
Nee, dann. Nee, 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 dann habe ich es nicht
Das ist
gesehen.
im Juni immer. Ich war letztes Jahr in Hamburg am Roten Baum.
Ja.
Ist ein super schönes Turnier. Also wer sich vielleicht mal fragt, wo man denn in Deutschland Tennis sehen kann, dann ist Hamburg, also für die Herren ist Hamburg eine geile Adresse, Roten Baum. Eine unglaublich historische Tennisadresse auch in Deutschland. Wurde vom Grund auf renoviert, ist eine hypermoderne Anlage geworden. Wird auch vom Verband sehr gefördert. Man spricht darüber, es kann auch wieder ein Combined-Event werden.
Okay.
Das heißt 500er WTA und 500er ATP, was ein unglaublicher Mehrwert für Zuschauer wäre. Ist Hamburg eine geile Adresse. Stuttgart für Damen ist geil. Es gibt ein Indoor-Sandturnier für die Damen in Stuttgart. Ein 500er ist super zu empfehlen. Und ich war dieses Jahr mal in Madrid, weil ich auf jeden Fall auch mal einen Tausender sehen wollte. Ich habe jetzt, das war auch so ein Ding, ich habe seit Jahren eine sehr gute Freundin aus meiner Zeit in Berlin. Also ich habe lange in Berlin gelebt vor Dresden und wir haben immer das gleiche Hobby geteilt, uns über Tennis unterhalten. Aber denkst du, wir waren mal so schlau zu sagen, ja klar, lass doch mal hinfahren. Das hat sich irgendwie wie so ein Fingerschnips ergeben und seitdem machen wir eigentlich einmal im Jahr einen Tennisausflug. Und Madrid war sehr interessant. Wir haben uns mit Absicht Vorrunde angeguckt, weil man da einfach ja für das Geld auch mehr Spiele sehen kann. Und du hast auch viel mehr Platz auf der Anlage. Also Madrid ist eine riesige Anlage. Klar, es ist ein Combined Tausender. Da brauchst du halt auch 14, 15 Plätze, die da auch haben. Und du kannst dann den ganzen Tag verbringen. Du siehst genau, wer trainiert wo, wer trainiert wann. Du kannst dir die Doppelmatches angucken und kannst dir trotzdem am Abend noch das Highlight angucken im Stadion. Carlos Alcaraz habe ich in Hamburg und in Madrid gesehen. Den Typen müsst ihr euch angucken. Der ist nicht von dieser Welt. Es ist live nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also zum einen wirkt ja, obwohl das ein bisschen komisch klingt, aber wenn man Tennis live sieht, wirkt das ja eigentlich sehr entschleunigt, gerade wenn man es von der Seite aus sieht, ne? Weil im Kamera-Fernsehbild sieht man es immer von hinten. Sieht unglaublich schnell aus. Wenn man live dabei ist und das von der Seite aus anschaut, ist es ein bisschen entschleunigter. Man kann dem Spiel gut folgen. Aber wenn ihr diesem Typen zuschaut, wie der sich bewegt von links nach rechts, es ist nicht von dieser Welt. Es ist unglaublich krass. Natürlich habe ich auch die Chance genutzt, Coco zu sehen beim Doppel und beim Single. Im Single hat sie sich verhauen lassen von der Spanierin. Im Doppel sind sie ein bisschen weitergekommen. Also wir hatten da 2 wunderbare Tage von wirklich morgens bis abends auf der Anlage. Man muss auch nicht immer Halbfinale, Finale gucken. Da hast du viel zu wenig Matches am Tag, hast viel zu viel Leerlauf dazwischen. Guckt euch Vorrunde an, da könnt ihr den ganzen Tag rumlaufen, seht alle Stars, kriegt doch viel einfach ein Autogramm, wenn das vielleicht ein Wunsch ist. Nicht von den Großen, weil die werden belagert, ist klar. Aber da haben wir auch mit Andreas Mies, der hat doppelt trainiert, dann nochmal einen Schlag aus der Jugend erzählt, sozusagen. Mit Sakari, meine Freundin, das große Griechenland, Expertin, die hat mit der noch ein paar Worte auf Griechisch wechseln können, hat sie noch einen Beutel unterschreiben lassen. All das kriegt man halt nur, wenn man auch ein bisschen, ja, nicht so diese Haupttage hat, Halbfinale, Finale. Aber ein sehr cooles Erlebnis. Nächstes Jahr soll Rom geplant sein.
Okay. Das ist auch ein Tausender, oder?
Ist auch ein Tausender, ja. Ich wollte eigentlich erst Barcelona, so als Gegenpart zu Madrid. Ist ein bisschen kleiner, ist aber direkt am Meer, wäre auch ganz cool gewesen. Wahrscheinlich ist Rom aber praktischer nächstes Jahr.
Okay. So Paris ist sowas mal ein Ziel, irgendwie so ein
Naja,
großes Ziel,
also
oder?
wenn man ehrlich ist, sind Grand Slams das Geld eigentlich nicht wert. Es ist viel zu teuer, es geht deutlich in den vierstelligen Bereich und teilweise musst du dafür auch in der Lotterie noch gewinnen, wenn du nicht auf den Zweitmarkt kaufen möchtest, was eigentlich Selbstmord ist. Das heißt, ich sehe es eigentlich nicht kommen, dass man jetzt mal irgendwie in Wimbledon landet, obwohl das natürlich vom Prestige her nochmal ein anderes Level wäre. Dieses Old England Club, das hat einfach was Besonderes, das wird auch immer so sein. Die halten ja auch die Oldschool-Fahne im Tennis sehr weit nach oben und alle Spieler und Spielerinnen respektieren das. Das ist crazy. Aber ich glaube, dass die 500er und die 1000er eigentlich der beste Weg sind, um Tennis kennenzulernen. Ey, aber es gibt auch in Umag in Kroatien am Meer ein 250er. Die Flüge kosten fast nichts. Das ist auch eine Möglichkeit. Also man lernt auch Orte kennen, an die hast du vorher gar nicht gedacht.
Ja, das glaube ich.
Eine
Cool.
richtig schöne Werbesendung für Tennis hier. Das gefällt mir sehr gut.
Das war das
Ja.
Ziel, oder?
Sehr gut. Das macht einem richtig Bock drauf.
Was ich gerade noch sagen wollte, Markus, zu deinen Überbleibseln im Shop, von der Chrome Tennisbox. Der Preis hat natürlich auch darunter gelitten, dass kurz danach die Saphir, also die Sapphire-Edition rauskam, die natürlich nochmal beliebter ist, nochmal teurer war und natürlich den Preis der Hobby Chrome nochmal halt fallen lassen. Ne?
Ja.
Das ist dumm gelaufen, ja.
Ja, ich, aber
Aber
das ist
vielleicht
auch ein
machen wir einen
Leidenschaft.
Deal. Ich schicke dir irgendwie eine Net Pro, du schickst mir eine von deinen und dann haben wir beide was gekonnt.
Ja, zum Beispiel, können
So.
wir machen. Aber da waren die gleichen Spieler drin, oder in der Saphir, oder in der Saphir?
Da waren die gleichen Spieler drin, aber natürlich hat Sapphire nochmal eine andere
Genau,
Optik.
ja.
Es war noch ein bisschen beliebter. Es gab auch deutlich mehr von diesen Player-Breaks in den Staaten mit Sapphire als mit den normalen Chrome-Produkten. Und es ist auch schon hübscher, muss man offen gestehen. Da wäre ich auch mal fast schwach geworden. Aber ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich warte, bis das bezahlbar ist. Das macht keinen Sinn.
Eins noch zu dem Turnier. In Frankfurt war jetzt eins,
Ja.
in der Halle, wo wir unsere Cardshow hatten, in der Ballsporthalle oder Silberg Arena. Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das war so ein, da ging es auf Zeit so irgendwie. Und dann, aber ich glaube, da geht es jetzt, das ist kein offizielles Turnier, was in die Wertung einfließt, sondern eher just for fun.
Es
Korrekt?
war reines, was war das? UTF, glaube ich. Reines Einladungs-Exhibition-Turnier. Ist auch so ein bisschen das, wo sich Tennis hinentwickelt, zu sagen, es muss auch ein Entertainment sein. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, letztes Jahr die Südamerika-Reise von Casper Ruud und Nadal zusammen. Die haben ja auch nur Exhibitions gespielt in Südamerika. War natürlich auch so ein bisschen vielleicht schon für Nadal, der dachte, na, wer weiß, ob ich da nochmal oft hinkomme. Lass mal machen und das Geld schmeckt ja auch. Er bräuchte es wahrscheinlich nicht mehr, aber Tennis entwickelt sich natürlich auch auf einem Level, wo man sagt, das muss auch immer mehr Entertainment werden. Man redet auch ganz viel darüber, ob man dieses, du musst ständig mucksmäuschenstill sein im Stadion, ob man dieses ein bisschen auflöst, weil es hier und da halt, also Leute, die von außen drauf gucken, könnten halt immer noch auf die Idee kommen, Tennis ist ein stocksteifer Sport. Und das ist es ja eigentlich nicht. Man muss nur versuchen, dieses Bild ein bisschen neu zu transportieren. Und so Exhibition-Shows, wie es in Frankfurt der Fall war, die bringen natürlich auch den Leuten Tennis über den Spaß bei. Ne? Da geht es halt nur um den geilsten Shot, um den besten Trickshot, um, was weiß ich, wir spielen chinesisch rum, was man aus dem Tischtennis kennt, irgendwas, was den Leuten Spaß macht. Es war, glaube ich, nicht ausverkauft. Ne? Da muss man halt noch ein bisschen hinterherdrücken. Und die ganz großen Namen waren auch nicht dabei. Aber waren auf jeden Fall Menschen dabei, die Spaß machen. Also da war auch ein Monfils dabei und ein Rublev, der, glaube ich, sogar gewonnen hat, war auch dabei. Ja, und ich meine, Tennis wird sowieso immer Entertainment-lastiger. Das ist auch etwas, was sich viele Spieler daran stören. Also wer Tennis verfolgt, merkt das auch. Die Plätze werden langsamer, die Bälle werden schwerer, auch das Verletzungsrisiko nimmt dadurch zu. Man versucht halt auf mehr oder weniger auf Krampf die Ballwechsel länger zu machen, die Spiele ansehnlicher zu gestalten. Also ich glaube, wer vor 10 Jahren das letzte Mal Tennis geschaut hat und heute reinschaut, der wird sich umgucken. Das ist ganz anders geworden. Da
Nee.
dreht sich gerade alles.
Okay. Interessant.
Ja.
Ich habe Ruhe.
Spannend, spannend. Ja, cool. Dennis, hast du noch eine Frage zum Tennis?
Ja, wie
Oder?
geht's euch? Nee,
Schlauer
war
als
wirklich,
vorher
also
jetzt.
ich fand es auch richtig interessant, deswegen, ich habe auch viel zugehört und ja auch meine Notizen gemacht, sehr vorbildlich natürlich. Weil ich auch sagen muss, dass ich es mir nicht ganz erklären kann, warum Tennis nicht eine größere Präsenz hat in Deutschland. Es ist, weil wie gesagt, man hat die Tradition, dass Baseball jetzt nie ein Sport für Deutsche wird, das verstehe ich schon. So, aber Tennis, da haben wir mal Helden gehabt, auch immer mal wieder gute Spieler gehabt. Es ist eine eine gelernte Sportart irgendwie und aber so ganz springt der Funke nicht über. Aber jetzt ändert sich ja alles durch diese Podcast-Folge. Das ist ja auch lange, ist ja auch wichtig.
Also wenn man den Experten da gern zuhört, es gibt da auch unglaublich viele spannende Podcasts. Andrea Petkovic hat immer eine sehr, sehr fundierte und aussagekräftige
Okay.
Meinung. Die sagt zum Beispiel, Wimbledon ins Free TV und alles ändert sich. Also das, wir hatten es ja gerade schon, als ich meinte, ich brauche 4 Abonnements, um das Jahr verfolgen zu dürfen.
Ja.
Steckt ja auch ein Invest dahinter, den man tätigen muss. Die Zugänglichkeit. Du versperrst den Leuten einfach den Zugang zu dieser wunderbaren Sportart. Drei Grand Slams, mittlerweile nur noch zwei Grand Slams seit diesem Jahr, gibt es dann auch auf Eurosport.
Okay.
Kostenlos zu schauen. Die US Open ist jetzt zu Sportdeutschland TV hinter eine Paywall gerutscht. Da haben wir uns alle erschrocken. Kostet auch ein Zwanni fürs Turnier, musst du auch wollen. Aber da musst du dich halt auch drauf verlassen, dass Boris einen guten Tag hat. Und dann kannst du das auch halbwegs genießen. Ne? Aber wenn du den Leuten den Zugang zum Sport versperrst, dann wird das sich nicht besser entwickeln. Das klappt ein bisschen über Social Media.
Okay.
Da gibt es ja auch große Kanäle, auch in Zverev hat viele Follower. Da nimmt das auch eine gewisse Breite an. Und das ist ja auch gerade so ein bisschen so ein Glamour-Pärchen mit der Frau Tomalla zusammen. Also es schafft auch hier und da eine andere Wahrnehmung, aber es ist jetzt kein Kanal, über den man wachsen kann. Und im Sport ist das Fernsehen halt noch relativ dominant. Das kann man auch eins zu eins im Stream verfolgen, aber es muss halt bezahlbar sein, Leute. Es muss bezahlbar sein.
Ja. Früher war das auf ARD, ZDF, oder? Die Turniere waren,
Ja.
damals war das im freien Fernsehen so.
Tennis konntest du immer gucken. Überall.
Ja.
Skandal.
Naja.
Skandal. Da ist direkt mein nächster Anruf jetzt gleich hier bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Nee, ist ja
Besser ist
Feiertag.
das. Als
Ja.
Feiertag, ja. Und die
Safe,
haben sich ja
safe.
auch sehr daran aufgehangen, wenn ich das noch sagen
Ja,
darf.
klar, sorry.
Einmal wurde ja nachgekauft, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, als Angelique Kerber ihren Grand-Slam-Titel gewonnen hat, haben die ja nur das Finale eingekauft, so auf ganz spontan und waren natürlich von den Einschaltquoten überhaupt nicht begeistert. Ja, ist ja auch klar, wenn du da keine emotionale Story aufbauen kannst
Ja.
und nicht zeigen kannst, was hinter dieser Person in diesem Turnier stand und dann versuchen mit so einem One-Off irgendwie ein Revenue zu generieren. Also Leute, das ist ja wirklich, also das war ja lächerlich.
Das haben sie beim Basketball auch so gemacht. Magenta hat das ganze Turnier übertragen und dann war Finale. Ja, okay, dann zeigen wir auch noch mal was, ne? So, also das ist einigermaßen wahrscheinlich aufgegangen, weil es einfach Sonntag um 14:30 Uhr oder so war. Aber ja, das ist einfach leider, ich verstehe das auch nicht. Also, du kannst es genau, du musst ja eine Sendung aufbauen, du musst den Zuschauer dahin führen, du musst Trailer machen, das ist einfach so. Gerade beim Fernsehen,
Ja,
ja.
und gerade im Turniersport.
Ja, genau. Also, genau,
Mach doch
wenn du die
mal was.
Story nicht hinleiten kannst, was?
Mach doch mal was, Dennis. Du hast
Ich
doch da bestimmt
will nichts mehr
deine
zu tun haben mit Fernsehen, ey.
Ach so, okay.
Nerven alle.
Okay. Machen wir noch was
Solange die nicht
Entspanntes.
Tennis zeigen, ne, mache ich da gar nichts. So, gut, das ist noch ein sympathisches Schlusswort. So, ich würde sagen, Markus, du hast die, also ihr habt die letzten Worte, Markus.
Ja, ich würde es den letzten Worte unserem Gast lassen. Ich würde mich nochmal kurz bedanken, Markus, für den Einblick, den tiefen Einblick in den Bereich Tennis, aber auch vor allen Dingen ins Kartengame im Tennis. Ja, ich denke, wir bleiben in Kontakt und alle, die Fragen haben oder können sich sicherlich an dich auch wenden. Instagram, wie gesagt, hauen wir unten rein. Ja, und sonst vielen Dank und die letzten Worte gehören dir dann, Markus.
Ich danke auf jeden Fall euch beiden für die Einladung. Es macht immer Spaß, über Sport zu quatschen. Also, das fühlt sich halt so ein bisschen an, wie mit einem Bierchen in der Kneipe sitzen und einfach mal über die guten alten Zeiten reden. Ich denke, das macht einen Podcast auch für Leute sehr, sehr interessant, wenn man einfach hier ins Schnacken gerät und guckt, wo es hingeht. Wenn jetzt Leute Bock haben und sich doch mal angucken wollen, was die Tenniswelt so im Sammelkartenmarktbereich bietet und Fragen haben, ihr habt es gehört, ihr könnt mich immer irgendwie ansprechen. Ich kann euch da helfen. Ich will euch nicht den Rechercheaufwand abnehmen. Ihr könnt das schon selber machen, da musste ich auch durch. Aber hier und da gibt es auf jeden Fall noch Tipps, die Abkürzungen sein können. Und die gebe ich eben gerne. Am Ende geht es um Sport, Leute, und den wollen wir alle genießen. Ja, vielen Dank für eure Zeit und schönen Tag der Deutschen Einheit noch.
Ciao.
Auf Wiedersehen.